Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, ich begrüße Sie zu unserer Feiertagssendung, die heute sich dem Populären widmet, nämlich den Bestsellern. Die Kunden entscheiden, ob ein Buch ein Bestseller wird, heißt es, doch Verlage unternehmen auch einiges, um Kunden in die gewünschte Richtung zu lenken. Schließlich erwirtschaftet das erfolgreichste Prozent der Bücher die Hälfte des Branchenumsatzes. Diesem Phänomen hat sich mein Kollege Christian Blees gewidmet, und zwar in einem Zeitfragen-Feature, das vor einem Monat gelaufen ist in Deutschlandfunk Kultur. Dieses Feature hat uns in der Büchermarktredaktion sehr gut gefallen. Außerdem ist es in der Branche breit diskutiert worden, weshalb wir es heute noch einmal in leicht gekürzter Form nachsenden. Hören Sie nun also Nichts für Schöngeister, die geheime Welt der Bestseller von Christian Blees.
Ein ganz normaler Verkaufstag an der Kasse einer großen Buchhandlung. Innerhalb weniger Minuten wandern Bücher aller möglichen Sparten über die Ladentheke. Von Romanen und Krimis über politische Sachbücher und Biografien bis hin zu Ratgebern oder Graphic Novels. Rund 2,5 Millionen Titel sind in Deutschland lieferbar. Pro Jahr kommen etwa 70.000 Neuerscheinungen hinzu. Wie da nur den Überblick behalten? Was davon lohnt sich zu lesen?
Diese persönlichen Empfehlungen, diese Kärtchen, die wir in den Büchern haben, die sind tatsächlich echt.
Ute Bauer, Leiterin der Hugendubel-Filiale im Berliner Bezirk Steglitz. Zu dem Unternehmen gehören bundesweit rund 150 Niederlassungen.
Jeder Buchhändler, der ein Buch gelesen hat und davon begeistert ist, kann in ein Buch so ein Kärtchen stecken. Und auch wenn es ein ganz altes Buch ist, das der vielleicht für sich gerade irgendwie neu entdeckt hat, dann bestellen wir davon einen Stapel, stecken dieses Kärtchen in diese Bücher und die Kunden nehmen das gerne an. Und es gibt inzwischen auch, das kann man ja an der Schrift oft erkennen, welcher Mitarbeiter so ein Kärtchen geschrieben hat, es gibt dann tatsächlich schon Kunden, die bestimmten Mitarbeitern folgen.
2021 wurden in Deutschland 273 Millionen Bücher verkauft, verteilt auf lediglich rund 1 Million verschiedene Titel. Diese Zahlen machen vor allem eines deutlich. Für das tägliche Geschäft spielen die persönlichen Tipps eines Buchhändlers oder einer Buchhändlerin eine eher untergeordnete Rolle. Viel wichtiger sind die Bestseller, Titel, die sich 100.000 oder gar millionenfach verkaufen. Filialisten wie Hugendubel, Thalia und Co. haben in ihren Läden dafür eigens auffällig gestaltete Regale installiert.
Und dann gibt es auch wirklich Kunden, die den Laden betreten und gleich fragen, wo ist denn ihre Bestsellerwand?
Die ersten Bestsellerlisten für Bücher wurden Ende des 19. Jahrhunderts nahezu zeitgleich von zwei Fachzeitschriften in Großbritannien und den USA veröffentlicht. In Deutschland war es 1927 die Wochenzeitung Literarische Welt, die als erste Publikation eine Aufstellung über die meistgekauften Bücher abdruckte. Heutzutage gilt die Buchbestsellerliste des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel als bekannteste ihrer Art in unserem Sprachraum. Erstmals veröffentlicht wurde sie 1961.
Man wollte natürlich wissen, worüber sich die Leute gewissermaßen, über welche Sachthemen sie sich informieren und auch, was gelesen wird.
Thomas Wilking, Chefredakteur des Fachmagazins Buchreport. 1971 hat der Spiegel das Branchenfachblatt damit beauftragt, die Verkaufszahlen zusammenzutragen und in Bestsellerlisten zu übertragen. Als Grundlage dienten die Angaben von rund 500 repräsentativ ausgewählten Buchhandlungen.
Man hat im Grunde genommen da ja so einen gewissen Einblick in die Gesellschaft, wenn man weiß, was die Leute lesen. Das ist so ähnlich, wenn man irgendwo in eine Wohnung kommt und sieht, was da im Bücherregal steht.
Seit 2015 hat der Buchreport das Sammeln der Verkaufszahlen an das Baden-Badener Marktforschungsunternehmen Media Control übertragen. In einer offiziellen Mitteilung heißt es:
Die Bestsellerlisten werden durch elektronische Abfrage in den Warenwirtschaftssystemen buchhändlerischer Verkaufsstellen aus 6.550 stationären und E-Commerce-Verkaufsstellen in Deutschland ermittelt. Die Verkaufsstellen umfassen Sortimentsbuchhandel, Online-Shops, Bahnhofsbuchhandel, Kauf- und Warenhäuser sowie Nebenmärkte, unter anderem Elektrofachhandel und Drogerieketten mit Medienangebot. Jeweils am Montagmittag werden die vorliegenden Verkaufsdaten der Vorwoche ausgewertet.
Ursprünglich war die Spiegel-Bestsellerliste unterteilt in die Segmente Belletristik und Sachbuch. 1980 wurden die Hardcover-Hitparaden durch separate Taschenbuchübersichten ergänzt. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Spiegel-Bestsellerlisten hinzu, unter anderem für Hörbücher, Jugendliteratur und Ratgeber. Für Verlage, deren Titel es in die jeweiligen Top 20 schaffen, sind die Verkaufscharts ein wichtiger Gradmesser. Doch die Spiegel-Bestsellerliste ist keine reine Verkaufsstatistik. Andernfalls hätten in den Charts vor allem Koch- und Schulbücher die Nase vorn. Um das auszuschließen, gibt es feste Regeln.
Nicht berücksichtigt werden Nachschlagewerke, Kompilationen, Zusammenstellungen bereits veröffentlichter Texte, Schulbücher, Ratgeber, zum Beispiel Kochbücher, Medizinratgeber, Fitnessanleitungen, Reiseführer, Comics sowie Geschenkbücher und Bildbände. Es muss sich um eine Original- oder deutsche Erstausgabe in gedruckter Form handeln. Kinder- und Jugendbücher werden in der Regel nicht berücksichtigt, wohl aber Bücher, die über die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen hinaus in großem Umfang auch Erwachsene erreichen, sogenannte All-Age-Titel mit der Altersangabe ab 14 Jahre.
Die Spiegel-Bestsellerlisten basieren auf den unbestechlichen Warenwirtschaftssystemen der angeschlossenen Buchverkaufsstellen. Dennoch kann man als Verlag mitunter durch geschicktes Taktieren dafür sorgen, dass es ein eigener Titel in die Top 20 schafft. Dies funktioniert allerdings nur dann, wenn sich das Buch gleichermaßen für die Belletristik wie für die Sachbuch-Hitparade eignet. Das ist etwa bei einer erzählenden Biografie der Fall, die der Verlag womöglich eher für die Warengruppe Sachbuch anmeldet. Denn um hier auf einem der oberen Plätze zu landen, müssen deutlich weniger Exemplare verkauft werden als im Bereich der Belletristik.
Wir prüfen das aber auch nochmal, also weil Verlage manchmal Bücher aus unserer Sicht anders einordnen, als wir das, wenn wir das Buch in der Hand haben, machen würden. Also insofern ist das nicht nur eine Knopfdruckgeschichte, sondern wir gucken uns die Bücher auch genau an.
Auch der Veröffentlichungszeitpunkt kann beeinflussen, ob es ein Buch auf die Bestsellerliste schafft. Im eher verkaufsarmen Januar beispielsweise ist das deutlich einfacher als in den Wochen des boomenden Weihnachtsgeschäfts. Denn letztlich ist ein Bestseller nichts anderes als ein Better-Seller, also ein Buch, das sich in einem bestimmten Zeitraum besser verkauft als andere. Eine besondere Form der Bestseller sind die sogenannten Longseller.
Ein Longseller wäre ein Buch, das sich über einen sehr langen Zeitraum sehr gut verkauft.
Elmar Weichselbaumer, Geschäftsführer des Wiener Goldeck Verlages. Weichselbaumer ist außerdem Autor des Buches Bestseller, Insiderwissen für Buchmarketing.
Es gibt vom Spiegel zum Beispiel auch die Jahreslisten, welche Bücher sich im vergangenen Jahr sehr gut verkauft haben. Das würde man dann als Longseller bezeichnen. Es gibt vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels sehr schöne Preise, das goldene Buch und das platinene Buch. Und ab 50.000 Stück bekommt man dann ein goldenes Buch verliehen. Das wäre dann ein Longseller.
In seinem eigenen Werk zum Bestseller-Marketing präsentiert Elmar Weichselbaumer Daten aus dem Jahr 2018. Damals erschienen auf dem deutschen Buchmarkt knapp 25.000 Romane. Nur 118 davon gelangten auf die Bestsellerlisten. Das war weniger als ein 0,5%. Ein ähnlich drastisches Bild ergibt sich beim Blick auf die reinen Wirtschaftszahlen.
1% der in Deutschland angebotenen Buchtitel machen 50% des Umsatzes aus. Und der überragende Großteil, fast 90% der derzeit erhältlichen Bücher, schaffen keine 100 Stück zu verkaufen.
Dennoch gilt, selbst ein Titel, von dem weniger als 100 Exemplare abgesetzt werden, kann es auf eine Bestsellerliste schaffen, wenn auch nicht auf die des Spiegel. Wohl aber in die Hitparade von Online-Händlern wie etwa Amazon. Auch der Versandhändler misst die Verkäufe und sortiert die Bücher nach dieser Reihenfolge.
Das Bemerkenswerte ist, dass Amazon das jede Stunde macht. Also nicht jede Woche oder alle 14 Tage wie andere Listen, sondern wirklich jede Stunde wird abgerechnet. Und da gibt es dann immer wieder so Geschichten, dass manche Autoren halt ein bisschen Geld in die Hand genommen haben und innerhalb einer Stunde ein paar 100 Bücher gekauft haben und damit dann Nummer 1 bei Amazon geworden sind. Das geht natürlich, weil innerhalb einer Stunde ja nicht so viel Umschlag passiert wie innerhalb einer ganzen Woche.
Kein Wunder also, dass viele Trainer, Vortragsreisende und Keynote-Speaker damit prahlen, mit ihren Büchern bereits auf der Amazon-Bestsellerliste gestanden zu haben. Im November 2020 gelang Dirk Rossmann ein spektakulärer Erfolg. Der Chef der Drogeriemarktkette landete mit dem Klimathriller »Der neunte Arm des Oktopus« auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Er hatte sein Buch einfach in den mehr als 2000 eigenen Rossmann-Filialen auffällig präsentiert. Zusätzlich gab es eine aufwendige Werbekampagne.
Es ist vermutlich der in der Geschichte des deutschen Buchhandels krasseste Fall von Eigenmarketing, der jemals passiert ist. Die Rechnung ist aufgegangen, das Buch wurde so irre promotet, dass es lange Zeit Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste war. Das zieht natürlich auch nach sich, dass viele Menschen, die sich an solchen Listen orientieren, wiederum das Buch gekauft haben, weil es war ja Nummer 1. Da kommt dann so der Herdentrieb des Konsumenten ins Spiel und dadurch ist es längere Zeit dann wirklich auch Nummer 1 geblieben.
Eine entscheidende Rolle beim Verkauf spielt der sogenannte Matthäus-Effekt. Er bezieht sich auf einen Satz aus dem Matthäus-Evangelium, in dem es heißt: Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Übertragen auf den Buchmarkt bedeutet dies: Hat es ein Titel erst einmal in eine Bestsellerliste geschafft, dann bleibt er dort wahrscheinlich eine ganze Weile. Allein die Präsenz des Buchs in den Charts sorgt dafür, dass noch mehr Exemplare verkauft werden. Das gilt nicht nur für den einzelnen Titel, sondern auch für weitere Bücher des Autors.
Nur ganz wenige Erstlingsautoren haben es auf die Bestsellerlisten geschafft. Der Großteil hatte irgendwas zwischen 10 bis 30 Bücher bereits am Markt. Also es ist ein Markt von alteingesessenen Autoren, der von diesen auch belegt wird.
Ein Erstlingswerk als Bestseller ist also eher die Ausnahme. Nur, wie entsteht der erste Verkaufserfolg, der weitere nach sich zieht? Durch teure Werbekampagnen oder cleveres Marketing des Verlags? Kurzum, lässt sich ein Bestseller planen?
Also es ist völlig egal, was Sie als Verlag machen. All das kann immer nur dazu dienen, dass das Buch im Handel in ansprechender Menge draußen liegt und dass Sie einige verkaufsfördernde Maßnahmen ergreifen.
Julia Schade, Programmleiterin des Bereichs Unterhaltung, Belletristik und Sachbuch bei den S. Fischer Verlagen aus Frankfurt am Main.
Aber ob es ein Bestseller wird, das entscheidet der Kunde draußen. Denn ein Bestseller wird nur ein Buch, das ganz, ganz viel Empfehlungen kriegt von den Menschen untereinander, dass sie also hergehen und zu ihrer Freundin sagen, boah, ich habe ein tolles Buch gelesen, das musst du dir auch kaufen.
2016 erschien bei S. Fischer die deutsch-italienische Familiengeschichte Bella Germania von Daniel Speck. Hier funktionierte die Mundpropaganda perfekt. Bella Germania entpuppte sich 2016 als das erfolgreichste deutsche Debüt des Jahres. Das Buch hielt sich insgesamt 50 Wochen lang in den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. 2 Jahre später sorgte der Matthäus-Effekt dafür, dass es auch Specks Nachfolgeroman Piccola Sicilia in die Spiegel-Charts schaffte und dort 6 Monate lang verblieb.
Bestseller sind für einen Publikumsverlag absolut wichtig. Wenn sie nicht ein paar Autoren und natürlich immer je mehr, desto besser in ihrem Portfolio haben, dann werden sie wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen. Denn Verlage sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir müssen Geld erwirtschaften.
Laut Statistischem Bundesamt haben die rund 3000 Buchverlage in Deutschland zuletzt pro Jahr rund 5 Milliarden Euro umgesetzt. Doch nur wenige Verlage machen ein dickes Geschäft. Mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz verteilen sich auf gerade einmal 60 große Verlagshäuser. Mit anderen Worten, es tobt ein knallharter Konkurrenzkampf.
Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie ein paar durchgesetzte Autoren haben, von denen Sie genau wissen, dass die regelmäßig schreiben. Im Fall von Daniel Speck zum Beispiel ist es so, der schreibt uns alle 2 Jahre ein Buch. Ich habe aber auch Autoren, die schreiben mir jedes Jahr 1 oder sogar jedes Jahr 2. Wo ich mich dann darauf verlassen kann, oder zumindest verlassen kann man sich nie drauf, aber wo ich zumindest halbwegs sicher sein kann, dass die auf die Bestsellerliste kommen, sich da lange halten und entsprechende Verkaufszahlen generieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für einen Verlag, der steht und fällt mit seinen Bestseller-Autoren.
Also bei Ratgebern ist es ganz anders, das Bestseller-Geschäft. In manchen Fällen plant man es, in manchen Fällen passiert es einfach.
Nicole Schindler, Vertriebs- und Marketingleiterin beim Stuttgarter Verlag Eugen Ulmer. 2018 erschien hier ein Ratgeber mit dem Titel Regrow Your Veggies – Gemüsereste endlos nachwachsen lassen. Das Buch zum Thema Nachhaltigkeit lag voll im Trend und eroberte die Spiegel-Bestsellerliste.
Also wenn der Titel auf der Bestsellerliste steht, also sobald wir es wissen, bestellen wir natürlich die Aufkleber, wir kleben die Aufkleber überall drauf, wir nutzen natürlich marketingseitig überall dieses Label und freuen uns drüber und dann kriegt natürlich dieser Titel auch nochmal einen extra Schwung. Aber man kann natürlich davon nicht ausgehen.
Für saisonale Ratgeber beträgt die Platzierungszeit im Buchhandel anders als bei Romanen oder Sachbüchern, meist nur wenige Wochen. Darum ist es für Ratgeberverlage wie Eugen Ulmer schwierig abzuschätzen, wie viele Exemplare man drucken sollte.
Wenn wir jetzt angenommen 6.000 Exemplare an einen Filialisten schicken, wir haben 15.000 gedruckt und es kommen 4.000 zurück und der Titel liegt auf einmal wie Blei und es war doch kein so ein guter Bestseller und war echt eine Eintagsfliege, das kann wirklich passieren, dann bleibt man natürlich auf den Büchern sitzen.
Um dieses Worst-Case-Szenario möglichst zu verhindern, schließen größere Verlage mit Ketten wie Thalia, Weltbild oder Hugendubel Jahresverträge ab. Glauben Verlag und Buchhändler an das Potenzial zum Bestseller, planen beide Seiten im Voraus verschiedene Werbemaßnahmen. Das kann ein Platz auf hervorgehobenen Verkaufstischen in den Filialen sein. Oder das ausgewählte Buch wird gut sichtbar im Werbeprospekt der Buchhandelskette erwähnt, der einer Tageszeitung beiliegt. Die Verlage zahlen an die Filialisten Geld und übernehmen so einen Teil der Werbekosten. Wie das im Einzelnen aussehen kann, erklärt Hugendubel-Filialleiterin Ute Bauer aus Berlin. Bei ihr und auch in allen anderen Niederlassungen des Unternehmens können Verlage sogenannte Thementipps buchen.
Diese Thementipps, die mit Plakaten ausgestellt werden, das sind pro Monat 3 bis 4 Bücher, die wir so präsentieren, die sind tatsächlich mit Werbekostenzuschuss der Verlage versehen. Und was ich auch von verschiedenen Vertriebsleitern aus Verlagen gehört habe, ist es für die Verlage eine gute Möglichkeit, gute, junge, unbekannte Autoren auch zu platzieren, die die Buchhändler in der Stückzahl sonst nicht einkaufen würden.
In Deutschland gibt es rund 5.000 klassische Buchhandlungen. Etwa 1.300 davon, also gut ein Viertel, gehören zu Ketten. Demgegenüber stehen 800 Läden mittelgroßer Unternehmen mit jeweils 2 bis 3 Standorten sowie knapp 3000 Einzelbuchhandlungen. Trotz der dominierenden wirtschaftlichen Rolle wollen gerade die Betreiber der kleinen Buchhandlungen von Bestsellern oft nicht allzu viel wissen.
Es gibt im unabhängigen Buchhandel auch die dezidiert andere Position. Leute, die sagen, ich möchte hier mit Individualität überzeugen und reproduziere gerade nicht das Bestsellerwesen, sondern mache hier meine eigene, kuratierte, von mir selbst empfohlene Auswahl.
Thorsten Kasimir, Chefredakteur der Fachzeitschrift Börsenblatt. Sie wird herausgegeben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Der zweite Punkt, der ist mir sehr wichtig. Wir haben im Laufe der Jahre gemerkt, nur das große Bestsellergeschäft abzubilden, ist kein Dienst an der Vielfalt des Buchhandels. Und wir haben deswegen independent Bestsellerlisten mit Media Control zusammengebaut und publizieren die auch regelmäßig. Das sind also Bestsellerlisten von Büchern aus Verlagen, sagen wir mal, unterhalb dieser großen Umsatzklassen, wo dann nicht ein Mattes und Seitz oder ein Kain und Aber oder ein Verbrecherverlag konkurrieren muss mit Rowohlt und S. Fischer und Penguin Random House.
Im Gegensatz zur wöchentlichen Spiegel-Bestsellerliste erscheint die Börsenblatt Independent Bestsellerliste nur einmal im Monat. Sie listet die meistverkauften Bücher aus dem Bereich Belletristik unabhängiger Verlage auf. Berücksichtigt werden ausschließlich Unternehmen, deren Vorjahresumsatz unter 10 Millionen Euro lag. Für Thorsten Kasimir soll die Independent Bestsellerliste vor allem dazu beitragen, die kulturelle Büchervielfalt zu erhalten. Doch braucht es dafür eine eigene Verkaufshitparade? Was wäre, wenn es irgendwann überhaupt keine Bestsellerlisten mehr gäbe?
Das würde bedeuten, weil Bestsellergeschäft einen zunehmenden Anteil am Gesamtabsatz und Gesamtumsatz des Buchmarktes ausmacht, dass diese beiden Kategorien, also Buchabsatz und Buchumsatz, leiden würden. Und zwar massiv. Also ein deutscher Buchmarkt ohne Bestsellerlisten wäre ein deutlich kleinerer Buchmarkt. Und deswegen ist das keine Option.
Sagt Thorsten Kasimir, Chefredakteur des Branchenmagazins Börsenblatt, in dem Feature Nichts für Schöngeister, die geheime Welt der Bestseller von Christian Blees, eine Übernahme von Deutschlandfunk Kultur. Nicht nur den Bestsellern, sondern auch jenen Büchern, die aus literarischen Gründen es verdient haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, widmen wir uns morgen wieder ab 16.10 Uhr hier im Büchermarkt. Und im Deutschlandfunkprogramm geht es nun weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.